Ja. Vor etwas mehr als einem halben Jahr haben wir einen Zeitungsartikel entnommen. Ein Hinweis auf ein Buch, Zensur ohne Schere, geschrieben von Emil Karlebach. Die Geschichte der Frankfurter Rundschau nach dem Zweiten Weltkrieg, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat uns neugierig gemacht und wir haben uns das Buch im Röderberg Verlag besorgt und haben es gelesen und mit der wachsenden Seitenzahl haben wir es immer interessierter gelesen und dann waren wir sehr neugierig auf den Emil Karlebach zu wissen, wer das ist. Und seine Haltung, die aus dem Buch rauskommt, die hat uns sehr beeindruckt. Und darum haben wir uns gesagt, wir müssen irgendeinen Weg finden, dass wir irgendwann mal mit dem Emil Karlebach zusammensitzen können. Die Gelegenheit ist jetzt da, wo wir mit dir über deine Geschichte, über die Situation in der Bundesrepublik, also ausgehend von deiner Biografie eigentlich, die Zeit der Weimarer Republik, deine Zeit in Dachau und Buchenwald, dann aber auch die Zeit nach dem Krieg und der wieder in den 50er Jahren stark aufgekommene Antikommunismus in Deutschland, der ja eine fast traditionelle Linie in der ganzen Geschichte dieses Jahrhunderts ist in Deutschland. Aber ich glaube, das Einfachste ist, wenn du doch kurz mal dich selber vorstellst und wir beginnen dort eben, wo du auf die Welt gekommen bist und wie du die ganze Zeit das erlebt hast.
Ich fange mit einem Einwand an, das Buch Zensur ohne Schere behandelt zwar meine Zeit bei der Frankfurter Rundschau, deren letzter überlebender Gründer ich bin, es behandelt aber de facto die Umkehrung der amerikanischen Besatzungspolitik vom Antifaschismus zum Antikommunismus in den Jahren 45 bis 47, die an meinem Beispiel sich exemplifizieren lassen, weil ich unter dem Motto des Antifaschismus Chefredakteur und Herausgeber der Rundschau wurde und unter dem Motto des Antikommunismus durch Befehl des amerikanischen Besatzungsgenerals Clay aus der von mir gegründeten Zeitung hinausgeworfen wurde. Berufsverbot würde man heute sagen. Meine Biografie, naja, ich gehöre also zu den nicht mehr allzu vielen Menschen, die noch im Kaiserreich geboren sind, 3 Wochen vor dem Ersten Weltkrieg, den mein Vater als Soldat mitmachen musste. Dann habe ich also als Kind den Zusammenbruch des Kaiserreichs und die Weimarer Republik erlebt und dann schon als recht bewusster Jugendlicher den Zusammenbruch der Weimarer Republik und die Machtübertragung an Herrn Adolf Hitler. Habe dann als Antifaschist im Widerstand gestanden und dafür 11 Jahre im Gefängnis und in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald verbracht und bin daraufhin dann 1945 sozusagen als Anerkennung für meine Leistung zum Lizenzträger, Herausgeber der Frankfurter Rundschau gemacht worden. Aber nochmal zurück, der vielleicht entscheidendste Wendepunkt meines Lebens liegt im Jahre 1927. Ich war ein junger Bub in einer deutsch-jüdischen Mittelstandsfamilie aufgewachsen. Politik gab es bei uns zu Hause nicht, Arbeiterbewegung erst recht nicht, auch nicht in der Schule. Fußball war so ziemlich das Einzige, was mich interessierte. Und da brach, ich möchte sagen, über mich herein die Welterregung über den Justizmord an den Arbeitern Sacco und Vanzetti in Amerika. Ich war ein Bub ohne jede Vorkenntnis dieser Dinge und einfach das jugendliche Gerechtigkeitsgefühl haben mich gepackt. Ich fing an, mich zu interessieren für diese beiden Menschen, war also mit Millionen anderen empört über den Mord, der an ihnen geschehen ist. Wusste das nicht irgendwie zu artikulieren. Meine Eltern hätten sich dafür überhaupt nicht interessiert, hätten höchst gelacht, wenn ich davon gesprochen hätte. Ich fing an, mich nach Büchern umzusehen, stieß auf Umwegen, die ganz interessant sind, aber die zu schildern jetzt zu lange wäre, auf den Roman Boston von Upton Sinclair, der ja sehr ausführlich das Schicksal dieses Prozesses und dieses Justizmords behandelt. Bin dabei auf die Existenz der anderen Bücher von Upton Sinclair gekommen, die ja nun in einer vielleicht ein bisschen predigerhaften Weise, aber jedenfalls sehr eindrucksvoll für mich als Bub, das Schicksal der arbeitenden Klasse in Amerika vor allem aufzeigten und fing nun an, mich völlig isoliert, ohne einen Menschen, mit dem ich darüber reden konnte, für sozialistische Literatur zu interessieren. Und da kam, also ich könnte 100 Anekdoten über diese Dinge erzählen, wie das Schicksal so spielt. Ich meldete mich also in der Volksbibliothek der Stadt Frankfurt an. Und in meinem Stadtbezirk, wo ich da also die Bücher holte, erschien ich nun mit der bunten Gymnasiastenmütze, zweifellos der einzige Träger einer Gymnasiastenmütze in Frankfurt, der also proletarische Literatur lesen wollte. Und hinter der Theke stand ein junges Mädel, ich weiß heute noch, sie hieß Lotte Meyer, war rotbäckig und etwas drall, wahrscheinlich die Tochter eines SPD-Funktionärs, die dort untergebracht worden war und die also sehr beeindruckt war, dass nun da einer aus der höheren Schule sich für Arbeiterliteratur interessierte. Und eines Tages, als ich wieder mal einen sozialistischen Roman verlangte, kramte sie dann in den Regalen und kam also halb konspirativ dann an die Theke zurück und drückte mir ein Buch in die Hand, lesen Sie doch mal das. Ich ging raus und hatte den ersten Band des Kapital von Karl Marx in der Hand. Da war ich 16 Jahre alt. Und wenn ich nicht sogenannter höherer Schüler gewesen wäre, hätte ich das ja gar nicht lesen können. Aber so fing ich an, das zu lesen und wurde unerhört beeindruckt von der selbstkritischen Art und Weise, wie Marx also Thesen erarbeitet und dann jede seiner eigenen Thesen sofort wieder in Frage stellt und von 3, 4, 5 verschiedenen Seiten angreift, um also sich selbst und dem Leser zu beweisen, dass das richtig ist. Und von dem Tag an fühlte ich mich als Marxist und las nun auch keine sozialistischen Romane mehr, sondern las nun vor allen Dingen nationalökonomische Literatur. Und angeregt durch die selbstkritische Methode von Marx, also quer durch den Gemüsegarten, Pro und Contra, Jesuiten, die Marx zerrupften, und Sombart, diesen Antisemiten und Kathedersozialisten und Weber und ich weiß nicht was alles. Und fühlte mich also absolut als Marxist, ohne einen einzigen lebendigen Arbeiter je gesprochen zu haben oder einen einzigen Sozialisten zu kennen. Und dann kam ich mal in einem Kreis von Gleichaltrigen, alles ebenfalls Töchter und Söhne aus gutbürgerlichen Familien, in eine Nachmittagsrunde der Jugendliga für Menschenrechte, ganz zufällig. Und gut, ich hörte dazu und auf einmal merkte ich, dass ich referierte. Ich hatte gar nicht die Absicht. Ich hielt also eine lange Rede. Ich kann heute nicht mehr sagen, worüber. War ich also etwa 16, 17 Jahre alt. Alles hörte zu. Und als wir fertig waren und auseinandergingen, die ganze Sache hatte sonst überhaupt keine Bedeutung, stand ein rothaariger, sommersprossiger Junge an der Türe und fing mich ab und sagte, du musst zu uns kommen. Ich sage, wer ist zu uns? Wir sind der Sozialistische Schülerbund. Also gut, ich komme zum Sozialistischen Schülerbund. Das war eine Organisation, die SPD gegründet hatte, die aber inzwischen, wie das bei der Jugend so ist, längst also mit der SPD-Politik die Nase voll hatte und zu den Kommunisten übergegangen war, wenn auch der Name geblieben war. Eine Organisation nur für sogenannte höhere Schüler und Schülerinnen. Wir waren in ganz Frankfurt 12 Figuren. Und trafen uns jeden Samstagnachmittag zum Diskutieren, wobei wir als Referenten und heute würde man sagen Tutoren Studenten aus der Roten Studentengruppe hatten. Und einer davon ist dann sozusagen mein Mentor und bis zu seinem Tod vor einem Jahr mein Freund geworden, Wolfgang Abendroth, bekannt als Professor Wolfgang Abendroth. Ja, dann ging das eine Zeit so weiter. Und eines Tages sagte einer dieser Studenten zu mir, wie in der Diskussion, für dich wird es eigentlich Zeit, in den Kommunistischen Jugendverband einzutreten. Nun trat ich in den Kommunistischen Jugendverband ein. Ich fühlte das absolut, dass das meiner Haltung entsprach. Bis dahin hatte ich keinen Kontakt mit einer einer parteikommunistischen Organisation. Ich trat im Sommer 1931 in den Kommunistischen Jugendverband ein. Was damals bedeutet hätte, dass ich von der Schule relegiert worden wäre und mein Abitur nicht hätte machen können, denn die sozialdemokratische preußische Regierung unter Otto Braun und Karl Severing hat verboten, dass höhere Schüler der kommunistischen Jugend angehören durften. Ich war also schon im Jahr 31, 32 halb illegal und zu Hause schon gar illegal, denn meine Eltern durften das also gar nicht wissen. Und im Kreis der kommunistischen Jugend lernte ich nun also wirklich das Arbeiterelend kennen, von dem ich bis dahin gelesen hatte. Die meisten dieser Mädels und Jungs waren arbeitslos, mussten längst ausgesteuert, lebten zum Teil von einer Unterstützung von 5 Mark pro Woche. Davon sollten sie also Miete zahlen, Heizung, Essen, Trinken, Kleidung. Nichts war also für meine Begriffe, der ich bis dahin also nur gehegt und gepflegt worden war zu Hause, ein Schock, das zu erleben, der mich sicher in meinem weiteren Verhalten auch bestärkt hat. Und nun war ich also im kommunistischen Jugendverband und wie das so ist, ich wurde also mit eingesetzt zum Flugblatt verteilen und für Versammlungen und so weiter, wobei wir gar kein Pendant hatten. Die sozialdemokratische Jugend, SAJ genannt, die beschäftigte sich mit Volkstanz und Volksliedern. Die Hitlerjugend existierte faktisch nicht. Das ist also auch ein Märchen, von der großen Hitlerjugend zu sprechen. Die wurde erst, als ich Staatsjugend war und die Jugendlichen hineingezwungen wurden, eine Massenorganisation. In Frankfurt am Main mit einer 750.000 Einwohner hatte die Hitlerjugend noch am 30. Januar 1933 200 Mitglieder in der ganzen Stadt. Mhm. Nicht? Also wir hatten mehr als kommunistischer Jugendverband. Aber na gut, dann hat die Polizei das Weitere geregelt. Unser Pendant war de facto die SA und die Polizei. Nicht? Mit denen schlugen wir uns herum, wenn wir Flugblätter verteilten oder nachts Plakate klebten, was ja immer illegal war und wobei wir mal von der SA, mal von der Polizei überfallen wurden. Und dann kam also mein Abitur 1932, das etwa ein Vierteljahr vorher schickte mein Vater abends die Mutter ins Bett, um ein Gespräch unter Männern nun zu beginnen. Was stellst du denn vor, was du mal machen wirst nach dem Abitur? Und ich sagte etwas gedrückt, weil ich schon ahnte, was kommt. Naja, ich würde studieren, worauf mein Vater, königlich preußischer Gefreiter, mir mit einem Satz, einen roten Studenten brauche ich nicht als Sohn, du kommst ins Geschäft. So. Ich kannte meinen Vater gut genug, um zu wissen, dass es keinen Sinn hat zu diskutieren. Er kannte mich nicht gut genug, um zu wissen, dass mit so einem Diktat die Sache nicht erledigt sei. Aber, um auch mal zu schildern, wie das in einem 17-jährigen Bürgerjungen, der nun sich als revolutionär fühlt, auswirkt, ich ging auf mein Zimmer, setzte mich aufs Bett, fing an zu heulen wie ein Schlosshund und fasste den Beschluss, berufsrevolutionär zu werden. Alles in einem. Auf die Idee zu sagen, lieber Papa, wenn du mich nicht studieren lässt, dann werde ich eben Werkstudenten, verdiene mir mein Geld selber, bin ich gar nicht gekommen. Dazu war ich viel zu gut erzogen. Aber berufsrevolutionär zu werden, darauf bin ich gekommen. Nicht so. Also, mein Vater steckte mich ins Geschäft. Ich war zweifellos der schrecklichste Lehrling, den die je gehabt haben. Keine Übertragung wurde eingetragen und die Schlüssel fehlten x-mal, weil ich in irgendeiner Diskussion mit Arbeitslosen auf der Straße stand, statt die Firma wieder aufzuschließen nach der Mittagspause. Es war also eine einzige Katastrophe, die nur gelöst wurde dadurch, dass mich in der Nacht vom 12. zum 13. Mai 1933 die SA beim Verteilen illegaler Flugblätter verhaftete. Nochmal zurück, ich bin am 2. Mai 1903, am 1. Mai 1932, die Weimarer Republik hat ja nicht fertiggebracht, den 1. Mai zum Feiertag zu machen, am 1. Mai 1933 in die Firma A.M. Schiff, eine Ledergroßhändlung, eingetreten worden, und ging in der Mittagspause, angetan mit dem kommunistischen Abzeichen antifaschistische Aktion, mit den beiden roten Fahnen auf den Fabrikschornsteinen, in das Büro der für mich zuständigen Gewerkschaft, Zentralverband der Angestellten, um mich gewerkschaftlich zu organisieren. Ich komme da rein, es war also ein Schalter wie bei der Post. Die Klappe geht hoch, hinter dem Schalter erscheint ein Schnauzbart, hinter dem Schnauzbart erscheint ein mürrisches Gesicht, der als erstes mein Abzeichen sieht. Was möchten Sie? Ich sage, ich möchte in die Gewerkschaft eintreten, Kollege, du kannst ruhig du zu mir sagen, worauf der Schnauzbart sich sträubte. Wie alt sind Sie denn? Ich sage, 18 Jahre. Dann sind Sie noch nicht volljährig, dann muss Ihr Vater unterschreiben. Na, das hat mir noch gefehlt. Ich sag, die Polizei muss nicht genehmigen, dass ich in die Gewerkschaft eintrete. Schmiss er mir das Formular rüber, die Klappe ging wieder runter. Und ich war auf dem Nachhauseweg, um den ersten Kampf nicht gegen die SA, sondern gegen meinen Vater zu bestreiten. Der kam als selbstständiger Kaufmann mittags auch nach Hause. Und wie das Mittagessen so einigermaßen fertig war, druckste ich, Papa, ich hab was zu unterschreiben. Das war in der Schulzeit immer dann, wenn ich eine schlechte Note hatte, die unterschrieben werden musste. Mein Vater, was ist das? Und ich schob ihm das Ding rüber. Was? Du willst in die Gewerkschaft eintreten? Mein Sohn will in die Gewerkschaft eintreten? In die rote Gewerkschaft? Die Sozialdemokraten waren für ihn rote. Die rote Gewerkschaft, das kommt nicht in Frage. Und schmiss mir das Ding über den Tisch wieder zurück. Daraufhin zog ich meinen Füllfederhalter und sah, also Papa, wenn du das nicht unterschreibst, dann unterschreibe ich mit deinem Namen Moritz Karlebach und dann kannst du mich beim Staatsanwalt wegen Urkundenfälschung anzeigen. Gib her! Hat er unterschrieben unter dieser Erpressung. Hat 3 Tage nicht mit mir geredet, weil ich in die rote Gewerkschaft eingetreten bin. So. Nun war ich also in der roten Gewerkschaft, das heißt, ich muss also ausdrücklich sagen, in Anführung, es war die sozialdemokratische, die freie Gewerkschaft, Einheitsgewerkschaft gab es ja nicht damals. Gehörte zum ADGB mit Leipart und Aufhäuser und ähnlich.
Also ADGB, das ist der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund.
Ja, ja. Und die Angestellten gehörten zum AFA-Bund, Allgemeiner Freier Angestelltenbund. Vorsitzender war Siegfried Aufhäuser, der nach 1945 auch nochmal Bundestagsabgeordneter der SPD geworden ist. Ich war also nur Mitglied der Gewerkschaft, aber in der Gewerkschaft wurde also fleißig geschlafen. Nicht? Es ist ja bekannt, dass die deutsche Gewerkschaftsbewegung also passiv und ängstlich dem Faschismus entgegengewankt ist und kapitulierte. Und ich fand aber da eine Reihe junger Menschen, die ebenso wie ich, teilweise waren sie Kommunisten, teilweise waren sie auch keine Kommunisten, etwas tun wollten und wir schlossen uns zusammen. Erstmal nur zur Diskussion und als dann der 30. Januar kam und die Gewerkschaftsführung kapitulierte und aufgerufen hat, Hitler zu huldigen, da war für uns klar, dass wir also von den Herren nichts zu erwarten haben und wir fingen an, auf eigene Faust Flugblätter zu machen.
Du musst vielleicht den Moment des 30. Januar noch etwas schildern, weil damit das verständlich ist.
Ja, also der 30. Januar, um das mal ganz privat wieder zu schildern, am 30. Januar lag ich mit Grippe im Bett. Ich war am 29. Januar Schlittschuhlaufen gewesen und hatte mir eine Grippe geholt und lag im Bett. Und da macht nachmittags mein Vater die Türe auf und sagt, der Hitler ist Reichskanzler. So. Damit war ja zu rechnen. Aber wir Jungen haben zum Unterschied von dem, was unsere Parteiführung, ich war inzwischen auch schon Mitglied der KPD geworden, was unsere Parteiführung sagte, wir waren zu, wie soll ich sagen, voller Elan und Enthusiasmus, um die Dinge so ernst zu nehmen. Wir dachten, na ja, gut, also Polizeiprügel und Polizeimorde an Arbeitern haben wir genug gehabt, jetzt gibt es noch ein paar mehr und dann wird der Hitler auch sterben, und also stürzen und dann kommt endlich der Sozialismus in Deutschland.
Ich glaube, das ist eine Frage, auf die man noch mehr eingehen muss, nämlich diese Vorbereitungszeit, bevor Hitler an die Macht kommt. Das wird ja immer so geschildert in deutschen und leider auch anderen Geschichtsbüchern, als ob Hitler sozusagen als Unglück vom Himmel gefallen wäre in einen mehr oder weniger demokratischen Staat. Aber da war ja eine ganze Zeit des Übergangs längst, bevor Hitler an die Macht gekommen ist.
Im Jahr 1931, als ich in kommunistischen Jugendverband eintrat, hörte die Weimarer Republik de facto auf zu existieren. Mit dem Reichskanzler Brüning, der seiner Parteizugehörigkeit nach dem katholischen Zentrum angehörte, de facto aber und auch offiziell sich um den Reichstag und die Wahl nur noch einen Dreck gekümmert hat, sondern mit der Unterschrift des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und Benneckendorf, Generalfeldmarschall seiner Majestät des davongelaufenen Kaisers, mit der Unterschrift des Reichspräsidenten, Gesetze erließ und das Parlament auflöste, wie es ihm gerade richtig erschien. Und die Wahlen waren nur noch dazu da, damit Wahlkämpfe geführt wurden und die Parteien also sukzessive aufgerieben wurden, indem die bürgerlichen Wähler Zug um Zug zu den Nazis überliefen. Es war ich will nicht sagen ähnlich wie heute, das wäre eine Übertreibung. Aber wir haben heute auch wieder Ansätze dieser Art. Die chauvinistische Propaganda überschlug sich. An der Krise ist der Versailler Vertrag schuld. Das sagten alle, einschließlich der Sozialdemokraten. An der Krise sind die Juden schuld. Das sagten die Nazis, das sagten die Deutschnationalen. Das sagte die Deutsche Volkspartei. Und die katholische Zentrum sagte es zwar nicht, aber die sagte, man müsste eine Lösung für die Judenfrage finden. So wie Herr Kohl heute sagt, man müsste eine Lösung für die Gastarbeiterfrage finden. Und die verzweifelten Menschen, wir hatten 6 Millionen Arbeitslose, kamen angesichts dessen, dass alle dasselbe sagten, aber nichts taten, automatisch dazu, dass sie entweder zu denen liefen, von denen sie annahmen, die werden endlich was tun, das waren die Faschisten, die Nazis, oder dass sie begriffen, welche Gefahr bestand und nach links gingen zu den Kommunisten. Von Wahl zu Wahl nahm die Kommunistische Partei zu, nahm die Sozialdemokratische Partei ab, was zur Folge hatte, dass die in den wichtigsten Reichsländern, in Preußen vor allem, von der SPD kommandierte Polizei noch brutaler gegen die Kommunisten vorging. Und man darf nicht vergessen, in der Weimarer Republik haben Polizei und Reichswehr 30.000 Arbeiter, meistens Kommunisten, ermordet, lange bevor SA und SS begonnen haben. Und für uns, die wir das erlebten, war die sozialdemokratische Staatsmacht der Hauptfeind. Nicht aus theoretischen Gründen und schon gar nicht, weil etwa der Stalin in Moskau das erfunden hätte, sondern das waren die, die unsere Genossen ermordet haben.
Das heißt im Prinzip durch die Sozialdemokratie die Fortführung von Noske und Ebert während Jahren und nachher.
Ja. Ich sage immer wieder, wenn ich mit jungen Gewerkschaftern oder jungen Sozialdemokraten diskutiere, der braucht euch nicht einbilden, dass diese Anweisung von Moskau gekommen ist. Für mich als 17-Jährigen, 18-Jährigen in Frankfurt am Main war ganz selbstverständlich, das sind Faschisten. Das war falsch, das weiß ich heute. Aber damals habe ich es eben nicht gewusst. Und wir hatten einen Bürgerkrieg, und zwar einen höchst einseitigen. Die Polizei war also schwer bewaffnet, einschließlich Maschinengewehren und Panzerwagen. Und hat geschossen, bei jeder Gelegenheit. Der 1. Mai 1929 ist ja bekannt, wo die Polizei, sozialdemokratische Polizei, auf unbewaffnete Mai-Demonstrationen der Kommunisten schoss und 33 Arbeiter ermordet hat an einem Tag. Bei jeder Gelegenheit wurden ein, zwei Arbeiter erschossen, das zählt überhaupt nicht mehr. Inzwischen hatten die Nazis riesige Gelder bekommen von der Schwerindustrie und von den Banken und haben ihre bewaffnete Bürgerkriegsarmee aufgestellt in der Weimarer Republik. Die haben leerstehende Fabriken und Schulen angemietet, gepachtet. Es war Weltwirtschaftskrise, die Fabriken machten Bankrott und der Staat schloss Schulen aus Geldmangel, während Panzerkreuzer gebaut wurden für die Rüstung. Und die Nazis haben diese leerstehenden Gebäude gemietet und Kasernen für ihre uniformierte SA draus gemacht, die regulär wie ein Teil der Armee dort drin kaserniert war, Übungen machte, Nacht für Nacht auszog, um Strafexpeditionen gegen Arbeiterviertel durchzuführen.
Also eine Art Privatarmee
des Großunternehmers Thoms. Eine Privatarmee von 400.000 Mann im Deutschen Reich, vor 1933, also bis 1933.
Und wie ist es möglich, dass diese Privatarmee geduldet wurde?
Weil sie von denselben Kräften toleriert und geschützt wurde, die sie auch finanziert haben. Der Brüning, ich habe ein Buch geschrieben, Hitler war kein Betriebsunfall, hinter den Kulissen der Weimarer Republik, die programmierte Diktatur. Und da habe ich zitiert aus den Memoiren des Reichskanzlers Brüning, der ja als alter Mann das alles nun ohne Hemmungen niedergeschrieben und veröffentlicht hat, dass er auf die Sozialdemokratische Partei, auf die Minister der als Reichskanzler, auf die Landesminister der SPD gedrückt hat, dass sie zwar die Kommunisten verfolgen dürfen, aber nicht die Nationalsozialisten. Hat er dann nach 1945 selbst veröffentlicht. Und das war für uns ganz klar. Und das ist ja dann eine der theoretischen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und anderen Linken geworden. dass die gesagt haben, der Faschismus, das ist eine Sammlung von Deklassierten oder das ist wild gewordenes Kleinbürgertum, während die Kommunisten, und das hat ja am massivsten und am klarsten Dimitrov auf dem 7. Weltkongress der Kommunisten Internationale formuliert, während die Kommunisten sagten und sagen, der Faschismus ist die Herrschaft der brutalsten Fraktion der Bourgeoisie. Ob mit Armee oder mit Privatarmee, ob so wie in Chile oder ob so wie in Deutschland oder ob so wie in Italien, das sind Nuancierungen, aber jedes Mal geht es darum, dass die brutalste Schicht der Monopolbourgeoisie, der Millionäre und Milliardäre, ihre Diktatur mit Blut und Eisen errichtet. Darüber waren wir uns klar, und daraus resultierten natürlich verschiedene Strategien.
Aber neben diesem Charakter der Privatarmee muss man doch sagen, dass gerade der Narzissmus doch ein stark populistisches Element
ist. Ja, sicher, also, sicher.
Und hier kommt für mich immer wieder die Frage, wie war es denn möglich, dass so viele Angehörige auch der unteren Volksschichten, der Arbeiterklasse, eben auf diese faschistische Falle reinfallen konnten?
Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Auch in der Weimarer Republik von 1919 an war nicht nur der Antikommunismus, sondern auch die Feindschaft gegen die Siegermächte des Ersten Weltkriegs Staatsdoktrin. Frankreich war der Erbfeind, der Versailler Vertrag war an allem schuld. Das hat auch die SPD erklärt, das haben die Kinder in der Schule gelernt, das stand in allen Zeitungen. Nicht von der Frankfurter Zeitung, die angeblich liberal war, bis zu den Nazi-Blättern. Und nun, solange die Wirtschaft einigermaßen stabil war, haben die Leute das gehört oder nicht gehört, aber es hat sie nicht allzu sehr berührt. Aber dann fing die Arbeitslosigkeit an. Und wenn einer nun ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre arbeitslos ist und immer nur Versprechungen kriegt und kein Geld mehr, dann schreit er nach dem starken Mann, der endlich mal mit der Faust dazwischenhaut und nun alles regelt. Nicht? Und daraus resultierte, dass die Anhängerschaft der bürgerlichen Parteien fast restlos vor 1933 schon zu den Nazis übergelaufen ist. Man redet immer davon, die Weimarer Republik ist daran kaputt gegangen, dass es 32 Parteien gab. Es gab de facto am Schluss der Weimarer Republik nur noch vier Parteien. Die SPD, die KPD, die katholische Zentrumspartei und die Nazi-Partei. Alles andere waren nur noch Splitter, die gar nicht mehr ins Gewicht fielen. Und nicht nur die Nazi-Partei wuchs, sondern auch die kommunistische Partei wuchs, wurde die offizielle Propaganda für den Nazismus immer deutlicher. Ich habe in meinem Buch, ich will es jetzt nicht zitieren, weil es zu lange dauern würde, habe ein ganzes Kapitel, die Industrie will Hitler, wo ich zitiere aus den Werkszeitungen, die also von den Direktionen der Kohlenbetriebe und der Zechenbetriebe rausgegeben wurden, im Jahre 31, wo 1931 aufgefordert wurde, die NSDAP zu wählen. Wir brauchen einen Führer. Das ging in jeden Arbeiterhaushalt damals. Oder eine Sache, die auch heute nicht uninteressant ist. Es gab in Frankfurt am Main eine wirtschaftspolitische Gesellschaft. Eine Zusammenfassung großer Betriebe und Banken. Diese wirtschaftspolitische Gesellschaft hat schon 1931 an Hindenburg einen Brief gerichtet, ich habe ihn in meinem Buch abgedruckt, wo sie verlangt haben, mit der roten Tyrannei, das ist die SPD-Regierung, endlich Schluss zu machen und dem Führer der stärksten nationalen Bewegung die Reichskanzlerschaft zu übergeben. Zwei Jahre bevor Hitler Reichskanzler wurde, hat die wirtschaftspolitische Gesellschaft Frankfurt am Main das schon gefordert. Ich habe das deswegen jetzt so ausführlich zitiert, weil die wirtschaftspolitische Gesellschaft in Frankfurt am Main neu gegründet wurde. Wirtschaftspolitische Gesellschaft 47, weil es 1947 neu gegründet wurde. Und das ist die Gründerorganisation der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das sind die Leute, die hinter dem heutigen Sprachrohr des westdeutschen Großkapitals, der FAZ, stehen, die schon 1931 für Hitler als Reichskanzler bedient haben.
Wie erklärst du dir die Haltung der damaligen regierenden SPD, sei es in Preußen oder in Hessen, die ja wussten um diese Umtriebe und um diese Hetze auch seitens des Großunternehmertums? Da hast du so eben ein Beispiel zitiert. Die wussten ja, dass sie als die roten Brüder taxiert waren.
Die SPD Führung, ich will nicht von SPD reden, ich rede von der SPD-Führung, hat mindestens seit dem 1. August 1914, seit sie also für den Krieg des Kaisers und gegen alle Beschlüsse, die sie vorher gefasst hatten, mutierten, seitdem blind, bis zum Selbstmord blind, die Wünsche derer erfüllt, wie man so schön die Wirtschaft nennt, das heißt die Wünsche der Großindustrie und der Großbanken. Und sie haben auf der anderen Seite nur noch einen Feind gekannt, die Kommunisten. Nicht? Das, Tucholsky schreibt da mal darüber, es ist also das schlechte Gewissen, das sie haben seit dem 1. August 1914 und seit dem Mord an Liebknecht und Luxemburg, der sie immer wieder treibt, von Neuem mit Gewalt und Brutalität gegen die Kommunisten vorzugehen und auf kein Einheitsfrontangebot einzugehen. Und das hat natürlich auf die Mitgliedschaft ausgewirkt. Ich war da kaufmännischer Lehrling 13 Monate lang. Ich kann das genau schildern. Ich war also der jüngste Stift, war 18 Jahre alt, 17 Jahre alt. Und in dieser Ledergroßhandlung hatten wir drei Packer, die also die Kisten mit Leder, mit Häuten packen mussten. Waren alles drei gestandene alte Sozialdemokraten, Proleten, Gewerkschafter. So. Jeden Tag habe ich von den 8 Stunden Arbeit, also mindestens 6 Stunden in der Packerei verbracht und mit denen diskutiert. Und abends, wenn wir auseinandergingen, jeden Abend haben sie gesagt, ja, du hast recht. Und dann fuhren sie nach Hause und haben sie Volksstimme gelesen, ihre SPD-Zeitung. Und am nächsten Morgen hat die Diskussion genau da wieder begonnen, wo es am Abend vorher geendet hatte. Dann hatten sie wieder alle möglichen antikommunistischen Argumente und alle möglichen Argumente, warum man das kleinere Übel akzeptieren muss, nämlich Brüning und dann Papen und dann Schleicher, immer damit der Hitler nicht drankommt. Nicht? Man muss immer eine Stufe höher gehen, damit man nicht oben auf der Leiter ankommt. Und ein Mann, der nicht im Verdacht steht, Kommunist zu sein, nämlich der SPD-Reichstagsabgeordnete Högner, der nach 45 bayerischer Ministerpräsident wurde, hat in seinem Buch Flucht vor Hitler ja geschildert, dass das dazu führte, dass am 17. Mai 1933, am 17. Mai, 3 Monate nach dem Reichstagsbrand, die SPD im Reichstag für den Führer und Reichskanzler gestimmt hat. Immer noch in der Hoffnung, von ihm also dafür einen Gnadenerweis zu kriegen, dass die Gewerkschaftsführung nichts gegen keinen Streik duldete, in der Hoffnung, von Hitler übernommen zu werden in die deutsche Arbeitsfront. Wie gesagt, das schreibt also einer der prominentesten Sozialdemokraten.
Diese Hoffnung war real, also die haben wirklich daran geglaubt?
Die haben daran geglaubt. Ich habe das in meinem Buch zitiert, es gibt also inzwischen die Veröffentlichung der Protokolle des Parteivorstands der SPD, wo der Otto Wels, der Parteivorsitzende, referiert hat vor dem Parteivorstand, 4 Wochen nach dem Reichstagsbrand, als schon hunderte Sozialdemokraten eingesperrt oder erschlagen waren und gesagt hat, bis jetzt hat jede deutsche Reichsregierung die SPD gebraucht, wir wollen erst mal abwarten, ob diese Regierung es nicht auch braucht. Nicht? Und in dieser Überlegung haben sie ihren Mitgliedern verboten, illegal gegen Hitler zu arbeiten. In dieser Überlegung haben sie am 17. Mai 1933 für Hitler gestimmt. In dieser Überlegung haben sie im Juni 1933 ihren Parteivorstand von Juden gesäubert, unter der Führung von Paul Löbe, Reichstagspräsident, alle Juden aus dem Parteivorstand geschmissen, immer in der Hoffnung, also jetzt wird der Hitler sagen, ihr dürft doch, wobei man nicht vergessen darf, die haben ja auch Beispiele gesucht. In Ungarn, nachdem 1919 Franzosen, Rumänen, Tschechoslowaken und das ungarische Offizierskorps die Räterepublik niederkartätscht haben. In Ungarn hat die ungarische Sozialdemokratie mit dem faschistischen Diktator Horthy ein Abkommen geschlossen. Wir werden nur in den Städten agitieren, das heißt die Mehrheit des Volkes, die Landarbeiter, nicht agitieren, sodass du also keine Angst haben brauchst, dass wir dir Schwierigkeiten machen und dafür tolerierst du uns als legale Partei. Und so etwas haben sich offenbar, ich zitiere Högner, ich würde von mir aus das gar nicht sagen, so etwas haben sich offenbar eine Reihe sozialdemokratischer Führer auch vorgestellt. Und man darf ja nicht vergessen, eine ganze Reihe von ihnen ist ja von Hitler auch pensioniert worden. Nicht? Der Innenminister Sebering hat seine Pension bekommen, Noska hat seine Pension bekommen. Nicht? Die sind ja nicht eingesperrt worden, die sind ja nicht erschlagen worden. Nicht? Eingesperrt und erschlagen wurden die kleinen Sozialdemokraten und mancher Funktionär, auf den die SA einen solchen Hass hatte, dass sie ihn erschlagen haben, bevor das also zentral von Berlin aus geregelt werden konnte. Denn in den ersten Monaten nach 1933 war ja wirklich also eine ausgedehnte Nacht der langen Messer in Deutschland, nicht? Wo keineswegs jeder Mord, der geschah, von Berlin angeordnet wurde, sondern wo man einfach diese Banditen losgelassen hatte.
Auf die Gefahr hin, hier etwas abzuschweifen, möchte ich doch einmal die Frage stellen, ist es da nicht ein gewisses Symptom festzustellen, dass eine viel zu große Autoritätsgläubigkeit bei der Arbeiterschaft gegenüber ihren eigenen Führern in der SPD vorhanden war? Und wenn ja, von wo kommt sie?
Ich will das gar nicht nur auf die Arbeiterschaft beschränken. Ein Erbübel in Deutschland ist der Kadavergehorsam, den der Militarismus seit dem alten Fritzen dem ganzen Volk eingebläut hat. Das ging bis in die Schulen, das ging bis in jede Organisation. Und davon ist auch die SPD angesteckt worden. Und das hat sich ja gezeigt und nebenbei bemerkt, das wirkt bis heute. Nicht? Das wirkt bis heute, dass also, wir haben das ja erlebt bei den Bemühungen um die Einheitsfront und die Einheitspartei auch nach 1945, dass die Sozialdemokraten überall in Deutschland, in Ost wie in West, mit uns zusammen die Einheitsausschüsse SPD-KPD hatten, zur Vorbereitung der Sozialistischen Einheitspartei. Und dann kam der Befehl von Herrn Schumacher und dann hat die große Mehrheit umgeschwenkt. Und diejenigen, die nicht umgeschwenkt hatten, flogen raus oder wurden mundtot gemacht. Und das gelang nicht in der Ostzone, weil da die Russen das verhindert haben. Deswegen sagt man, das sei unter dem Druck russischer Bajonette dort geschehen. Das Umgekehrte ist der Fall. Unter dem Druck amerikanischer Bajonette konnte Schumacher so operieren und konnte diesen Gehorsam wieder einführen. Und man muss sich doch mal überlegen, ich weiß nicht, wie weit ihr also deutsche Internas so kennt, was sich der Oberleutnant Helmut Schmidt als sozialdemokratischer Bundeskanzler erlauben konnte. Nicht? Das waren ja nicht Parteitagsbeschlüsse, sondern Herr Schmidt hat mit Herrn Reggan die Mittelstreckenraketen ins Land geholt und dann den Parteitag kommandiert, das zu beschließen. Und die große Sensation ist ja, dass dann innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, was es vor 1933 nie gegeben hat, eine Bewegung gegen die Schmidt-Regierung gab und die ersten großen Streiks gegen Lohnraub und Sozialabbau hat ja der Deutsche Gewerkschaftsbund gegen die Regierung Schmidt geführt, nicht erst gegen die Regierung Kohl. Nicht? Aber das hat sowas hat es vor 1933 nicht gegeben. Und du hast zweifellos recht, wenn du von dieser übermäßigen Disziplin, und ich sage bewusst, von diesem Kadavergehorsam sprichst. Der Schumacher konnte sich doch erlauben, bei der Auseinandersetzung, ich hüpfe jetzt in der Zeit hin und her, aber ich will deine Frage beantworten, in der Zeit aus der Auseinandersetzung um die Remilitarisierung öffentlich zu sagen, bei einem sozialdemokratischen Verteidigungsminister würde es keine Kriegsdienstverweigerer geben.
Um die Zeit doch noch etwas zu situieren, das ist die Zeit zwischen 50 und 56 gewesen.
Die Zeit der Remilitarisierung. Die Zeit 51, 52, 53,
Ich glaube, eine andere Rolle, die sicher interessant ist, wie war die Rolle der Medien? Da spricht man ja auch vom Hugenberg. Und ich habe ein Zitat in deiner Zeitung gesehen, aufgrund von einem Arbeitermord aus den Hamburger Nachrichten. Und ich war schockiert über die Sprache, die von einem bürgerlichen gebraucht wird, was absolute Aufhetzung zum Rassismus
natürlich,
ist und zum Mord ist.
Natürlich, es geht um die Ermordung des Landarbeiters Putschuk oder wie er hieß, in Potempa in Schlesien, wo die Hamburger Nachrichten geschrieben haben und die Mörder sind zum Tode verurteilt worden, aufgrund der Ausnahmegesetze. Und die Hamburger Nachrichten haben geschrieben, die deutschen Richter müssen nur endlich begreifen, dass es sich hier nicht um einen Edelmenschen handelt, sondern um einen polnischen Untermenschen, der hier liquidiert worden ist. Nicht? Und nebenbei bemerkt, die Mörder sind ja auch amnestiert worden und wurden von Hitler nachher groß geehrt. Aber diese Stimmung, die kann man sich heute gar nicht vorstellen. Auch in der Bundesrepublik können sich die Menschen, die das nicht erlebt haben, nicht mehr vorstellen. Es war eine Bürgerkriegsatmosphäre aber eine höchst einseitige. Bürgerkrieg wurde nur von einer Seite geführt, nicht von zwei Seiten.
Gut. Das erinnert mich eigentlich sehr stark, was du da erzählst, an die Situation in der Türkei zum Beispiel vor dem Putsch,
ja.
Durch die Generäle.
Ja, glaube ich.
Da gab es ja auch überall schon diese faschistischen
Banden. Natürlich.
Die mit den jeweiligen
Polizei und Armee. Ja. Guck mal, die SA hat ihre Waffen gekriegt von der Reichswehr. Die Reichswehr hatte aufgrund des Versailler Vertrags durfte nur 100.000 Mann haben. Aber die Reichswehrführung war entschlossen, von 1918 an einen Revanchekrieg zu führen, wenn irgend möglich, und hat eine illegale Armee aufgestellt, die sogenannte Schwarze Reichswehr. Aus der Schwarzen Reichswehr sind dann eine Masse SA- und SS-Führer hervorgegangen. Das waren also praktisch auch die Kader der Faschisten dann.
Da gab es also eine personelle Identität zwischen Reichswehr, Polizei und SA und SS?
Nein, es gab, ursprünglich war das nicht. Also der Reichswehrchef war Generaloberst von Seeckt, sicher ein sehr, energischer und raffinierter Militär, ein Schreibtischgeneral nebenbei bemerkt, der ja nie Krieg geführt hat, außer gegen das eigene Volk, der aber die sozialdemokratische und nachher die bürgerliche Regierung völlig in der Hand hatte. Das war ja die bewaffnete Macht. Und die Schwarze Reichswehr wurde gedeckt von der Regierung, auch von der SPD-Regierung. Der Brüning schildert in seinen Memoiren, dass er 1930/31 erreicht hat, dass die sozialdemokratischen Minister und Parteiführer einverstanden waren mit der Aufstellung eines Mobilmachungsplanes für einen Krieg gegen Polen. Wir mussten ja die Ostgebiete wieder haben, wie heute auch, brauchen wir ja immer wieder, für einen Krieg gegen Polen, in den alle jungen Männer von SA und SS bis zur sozialdemokratischen und Gewerkschaftsjugend unter allein im Ausschluss der Kommunisten einbezogen waren. Und er rühmt sich, dass er es fertiggebracht hat, die Sozialdemokraten, das war also ein völkerrechtswidriger und verfassungswidriger Vorgang. Und außerdem, also wenn man sich überlegt, dass also die SPD-Führung und die SPD-Minister bereit waren, ihre jungen Leute mit der SA und SS zusammen, Seite an Seite, Schulter an Schulter, in einen Krieg gegen Polen zu schicken, nicht? Und das alles führte dazu, dass natürlich auch ohne große Hemmungen Waffenbestände der Schwarzen Reichswehr an die SA gegeben wurden. Ich war neulich mal in der DDR in Mecklenburg. Wir kamen von einer Tagung auf Insel Rügen, einer Historikertagung, und fuhren über Stralsund nach Berlin. Und da erzählten mir die Historiker der DDR, die da mit im Auto saßen, eine Geschichte, dass 1932 der Hitler dort oben eine Veranstaltung machen wollte. Und daraufhin hat das Reichsbanner, die sozialdemokratische Wehrorganisation, die es ja auch gab, die aber nie eingesetzt wurde, versucht, die Straße zu sperren. Daraufhin ist die Polizei angerückt, hat die Reichsbannerleute vertrieben, hat einen Reichsbannermann erschossen. Und als die Kolonne von Hitler kam, hat der Polizeikommandeur mit Hand am Tschakko dem Vorsitzenden der NSDAP gemeldet, die Straße ist frei, Herr Hitler, Sie können fahren. Nicht, als ob das der Regierungschef wäre. Nicht so lief das damals schon.
Das war im 32.
Das war 32. Nicht nur so als Symptom für das, wie ja, das da...
Ich glaube, wir sollten jetzt wieder
bitte,
33 zurückkommen, zu deiner Verhaftung.
Ja. Naja, wir haben also dann auf eigene Faust angefangen, illegale Gewerkschaftsorganisationen zu bilden, wobei sich sofort zeigte, dass zwar die Kommunisten sicher, gut, die waren sowieso immer mehr auf Kämpfen und energisches Handeln eingestellt, die Kommunisten sicher in der Mehrheit waren in diesen Gruppen, aber nicht nur sozialdemokratische Jugendliche, sondern zum Beispiel der erste Bevollmächtigte, also wir würden sagen Sekretär des Deutschen Metallarbeiterverbands in Frankfurt am Main, Ernst Molanski, ein Sozialdemokrat, gehörte zur selben illegalen Gruppe wie ich. Also das war ein gestandener Mann von vielleicht 50 Jahren, Sozialdemokrat sein ganzes Leben lang, also alles andere als ein Revoluzzer oder Kommunistensympathisant. Aber nachdem es passiert war, gehörte er zu denen, die begriffen haben, man muss. Er ist nebenbei bemerkt dann in Dachau ermordet worden. Und die Kreisdelegiertenkonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes Frankfurt am Main hat vor Jahren auf meinen Antrag beschlossen, das Gewerkschaftshaus Ernst-Molanski-Haus zu nennen. Aber die oberste Führung der Gewerkschaft hat das bis heute noch verhindert. Also ein Sozialdemokrat, der illegal gekämpft hat, ist bis heute verdächtig, ob er auch wirklich ein guter Demokrat gewesen sei. Das nur so nebenbei. Ja, wir haben also Flugblätter gemacht. Und wie das so war, ich sagte schon, wir waren zwar, also die Gruppe, zu der ich gehörte, bestand zu einem erheblichen Teil aus jungen Menschen, 18, 19, 20, 21 Jahre alt. Und wir waren natürlich auch die Aktivsten, ist ja klar, die Jungen sind immer, die haben am wenigsten sich um Familie zu sorgen, die haben am wenigsten, wie soll ich sagen, Hemmungen und Bedenken. Wir waren also Draufgänger, ich sage das immer, es war bei uns eine Mischung von illegalem Kampf und Lausbubenstreichen. Nicht, wenn wir also den Nazis so einen richtigen Streich spielen konnten, irgendwo illegale Flugblätter anbringen, wo sie noch gar nicht erwartet wurden, dann hat uns das eine diebische Freude gemacht, so wie das Kirschenklauen auch. Und auf der anderen Seite war uns nicht bewusst, wir wussten schon, dass wir mit dem Tod zu rechnen hatten. Aber damit haben wir auch bei der Polizei der Weimarer Republik rechnen müssen. Das war zwar eine Steigerung, ich will das also nicht gleichsetzen. Aber das hat uns, das war für uns nicht mal das Entscheidende. Wir haben die Illusion gehabt, also der Faschismus, der kann sich nicht halten. Wir hatten irgendwie auch diesen beinahe romantischen Glauben an die deutsche Arbeiterschaft, obwohl wir als Kommunisten doch erlebt haben, dass die Masse uns jederzeit im Stich gelassen hatte, wenn wir aufrufen wollten zu kämpfen. Aber die Partei hatte immer mehr Wähler bekommen. Das hat uns natürlich Illusionen. Zuletzt hatte die KPD ja 6 Millionen Wähler. Fast alles Arbeitslose. Dadurch konnten wir keinen Massenstreik auslösen, weil die Arbeiter in den Betrieben eben nicht bei den Kommunisten, zum großen Teil nicht bei den Kommunisten waren. Die Betriebe ja auch systematisch von Kommunisten gesäubert wurden
damals. Das war genau eine Frage, die ich hier noch stellen wollte. Es hat ja vielleicht zum letzten und möglicherweise zum ersten und zum letzten Mal eine Einheitsfront gegeben zur Zeit des Kapp-Putschs, wo es zum Generalstreik gekommen ist,
ja.
Wo ja auch die Rote Ruhrarmee, ja. Da waren ja auch Sozialdemokraten, ja. Und Kommunisten zusammen. Warum war das dann nach 30 nicht mehr möglich?
Der Kapp-Putsch fand noch statt in einer Zeit revolutionären Unruhe. Nicht? Der Weltkrieg war 2 Jahre beendet, die Republik war noch nicht stabilisiert, die Arbeiter waren noch nicht wieder integriert in eine normal verlaufende Gesellschaft, deren durchschnittlicher Arbeiter war ein demobilisierter Soldat, der nicht selten sein Gewehr noch zu Hause hatte oder sogar ein Maschinengewehr vergraben hatte.
Der auf jeden Fall noch damit umgehen konnte.
Und der mit umgehen konnte und der auch immer noch in sich die Unruhe trug. Wir wollen ja eine sozialistische Republik, nicht? Auch Ebert, Scheidemann und Noske haben doch die Revolutionäre zusammenschießen lassen unter der Losung, wir sozialisieren, nicht? Die Kommunisten machen nur durcheinander, wir werden den Sozialismus erreichen.